Hi, ich bin Pascal. Herzlich willkommen in meinem Bett. Das ist mal ein bisschen anderer Podcast. Ich liege aber aus Gründen hier. Ich habe nämlich MECFS und eine Kopfgelenksinstabilität. Kennt bisher kaum jemand, aber genau daran würde ich am liebsten mit euch zusammen ein bisschen was ändern. Es wird allerdings kein reiner Krankheitspodcast, sondern Talkformat mit überraschenden und spannenden Themen, mit sehr persönlichen Gesprächen und vor allem mit unglaublich tollen Gästen. Ja, und weil ich natürlich nicht zu meinen Gästen kann, legen sich meine Gäste zu mir in dieses Bett. Legt euch gerne mit dazu.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.
Gibt es ein Leben nach dem Tod? Ich habe gedacht, ich falle einfach mal mit der Tür voll ins Haus, beziehungsweise ins Jenseits könnte man in dem Fall sagen, einfach weil ich weiß, dass es unfassbar viele Ansichten zu diesem Thema gibt. Das hat ja auch sehr viel mit Emotionen zu tun, das hat sehr viel mit Glaube zu tun, aber mittlerweile hat das auch sehr viel mit Wissenschaft zu tun und deswegen bin ich mir sehr sicher, dass ich quasi den perfekten Gast für diese Folge hier eingeladen habe, denn er ist unter anderem Jenseitsforscher. Zu Gast heute bei mir im Podcast ist Professor Dr. Oliver Lazar. Hallo Oliver.
Hallo Pascal. Ja, ich freue mich. Danke, dass ich hier sein darf in deinem Bett.
Ja, sehr gerne. Ich hoffe, du liegst bequem und gemütlich.
Perfekt, perfekt.
Ansonsten, wenn du irgendwas brauchst, einfach immer gerne Bescheid sagen. Ich habe mir unfassbar viele Gedanken gemacht, wie ich in diese Folge einsteige, einfach weil ich natürlich gerne vermeiden wollen würde, dass es jetzt irgendwelche Leute gibt, die nach 2 Minuten sagen, boah, geh mir weg, was ein Quatsch, ich höre den Podcast von Pascal und nicht Esoterik FM oder sowas. Aber jetzt ist es ja so, dass diese Erkrankungen mich quasi zum Liegen zwingen, größtenteils zumindest. Und was ich ja festgestellt habe in den letzten 1,5 Jahren ist, dass man da ja auch einfach mal die Perspektiven wechselt und einen anderen Blickwinkel auf Themen bekommt, auch auf die ganz großen Themen, auf die ganz großen Fragen. Da gehört das Thema Tod natürlich auch definitiv mit dazu. Und ich glaube aber auch, dass wenn jemand weiß, wie es ist, wenn Menschen eine Augenbraue heben bei dem Thema, dass du das bist, oder? Ist dir doch mit Sicherheit auch schon das ein oder andere Mal passiert.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch nichts, womit man jetzt in die Öffentlichkeit unbedingt geht, gerade als Wissenschaftler nicht.
Mhm, ja.
Das ist ja eher gefährlich, ne? Weil dieses Thema ist ja doch sehr, sehr befangen. Also man wird schnell belächelt natürlich. Insbesondere, wenn man jetzt als Wissenschaftler auftritt und solche Dinge erzählt, dann fragt man sich, was ist denn mit dem los? Da stimmt doch irgendwas nicht. Und ich wäre auch nicht der Erste, der Gefahr läuft, die Reputation zu verlieren oder den Job zu verlieren. Auch davon gibt es viele Beispiele, ja, dass Leute plötzlich mit diesen Themen an die Öffentlichkeit gehen, meistens, weil sie selbst was erlebt haben. Und dann, ja, werden sie von ihren Arbeitgebern gefeuert oder es wird gesagt, wir haben Angst, dass sie den Ruf der Universität schädigen und solche Dinge. Das kann natürlich alles passieren. Und ja, von daher ist mir das natürlich bewusst, ne? Aber oft ist es so, dass die Erlebnisse, die man durchlebt hat, also das, was man als spirituelles Erweckungserlebnis vielleicht bezeichnen könnte, dass das so tiefgreifend ist, dass es einen absolut verändert und einem auch die Angst verlieren lässt, mit diesen Dingen an die Öffentlichkeit zu gehen.
Also Wahnsinn, was das Ganze da mit sich ziehen kann. Ne? Da reden wir auch davon, dass irgendwie Forschungsgelder gestrichen werden können, dass du Projekte verlierst oder wie gesagt eben es dann auch um deinen Ruf geht. Ich möchte aber trotzdem oder würde gerne auch alle, die skeptisch sind diesem Thema gegenüber, jenseits Kontakte, jenseits Forschung, Leben nach dem Tod und so weiter und so fort, würde ich euch trotzdem gerne einladen, dran zu bleiben, beziehungsweise euch das alles mal anzuhören, weil alles das, was Oliver dazu zu erzählen hat, wirklich unfassbar spannend ist. Und wir fangen einfach mal wirklich mal, klingt so ein bisschen abgedroschen, aber macht es nicht weniger wahr, fangen wirklich am Anfang an, denn du bist Professor für Informatik. Das heißt, eigentlich würde man ja sagen, dein Leben besteht aus Einsen und Nullen, es geht um Rationalität, die Welt ist erklärbar für dich, das Universum, die ganzen Zusammenhänge sozusagen. Das ist alles sehr pragmatisch. Und ich weiß, du hast diese Geschichte bestimmt schon 500 Mal erzählt und auch diese Frage schon oft gestellt bekommen, aber natürlich möchten wir das trotzdem von dir wissen. Was bringt einen Professor für Informatik in Kontakt mit dem Jenseits und mit Jenseitsforschung?
Ja, ich bin ja nicht nur Professor für Informatik, ich habe da vorher auch noch Medizin studiert. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, weil ich die Entstehung des Lebens kennengelernt habe auf materialistischer Basis. Also all das, was man in der Universität gelehrt bekommt, wie denn das Leben entsteht, sind letztendlich physikalische, chemische, biochemische Prozesse.
Also Evolutionslehre im klassischen Sinne, wie es in jedem Buch steht. Ne?
Genau, Abiogenese, wie das Leben entsteht und dann die Evolution. Und warum sollte man dieses materialistische Weltbild auch hinterfragen? Ja? Und damit bin ich ja groß geworden. Und 43 Jahre lang in meinem Leben spielte dieses Thema Spiritualität auch keine große Rolle für mich. Ne? Ich habe das zwar nie abgelehnt, aber das war auch nie Fokus in meinem Leben. Und dann ist halt was passiert, was alles auf den Kopf gestellt hat. Das war, als ich 43 Jahre alt war, also vor 7 Jahren, dass ich den Unfalltod einer Klassenkameradin meiner damals 13-jährigen Tochter miterlebt habe. Das bedeutet, ein großer Betonmischer-LKW ist rechts abgebogen und hat dann halt dieses 13-jährige Mädchen, was auf dem Fahrrad unterwegs war, nicht gesehen und überrollt. Und
furchtbar sowas.
Ja, das Mädchen ist dann an den Folgen von dem Unfall dann auch später verstorben. Mhm. Und dieser Tag hat halt auch mein Leben total verändert. Ich kannte das Mädchen persönlich nicht, erstaunlicherweise. Ich hatte mit vielen Kindern aus der Klasse Kontakt, aber dieses eine Mädchen, das kannte ich nicht, mit dem habe ich nie gesprochen. Mhm. Nur ab und zu mal so einen kleinen Blick ausgetauscht. Aber ja, was passierte in den Tagen, in den Wochen danach? Ich bin in eine wirklich tiefe Trauer gefallen, wie es wahrscheinlich jeder andere auch getan hat, von den Eltern, von den Lehrern. Das ist ja erstmal ganz normale Empathie, dass man mitfällt, im Trauerfeld. Aber irgendwann wurde mir klar, dass das, was ich durchlebte, das normale Maß des Mitgefühls überschritt, weil meine Familie mich auch nicht mehr wiedererkannt hat. Ich habe mich zurückgezogen. Ich habe ja Tag und Nacht geheult und mitgefühlt. Ich musste nur noch an dieses Mädchen und an die Familie denken. Und das hat mir teilweise wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen. Das hat mir das Herz so zerrissen. Ich konnte meinen ganz normalen Alltag fast gar nicht mehr bewältigen.
Ja, also wie du gesagt hast, weit über das hinaus, was man jetzt eigentlich erwarten würde bei einem Kind, was man ja nicht kennt eigentlich.
Absolut. Also wenn jetzt jemand sagt, ja, das ist ein ganz normales Mitgefühl, ja, oder würde ich sagen, nein, das passt nicht mehr. Und das, was dann passierte, so circa 2-3 Wochen nach dem Unfall, war aber genau das Gegenteil von Trauer, denn ich saß in meinem Büro und habe ja wieder die Augen geschlossen, war sehr traurig, habe an das Mädchen gedacht. Aber plötzlich merkte ich, dass ich nicht mehr alleine war. Ich habe so eine Art Bewusstsein wahrgenommen, was von außen an mich herangetreten ist. Und ich habe ja ein Kribbeln wahrgenommen und plötzlich Gänsehautschauer auf der linken Seite meines Körpers. Und diese Gänsehautschauer habe ich noch nie gespürt in meinem Leben. Die liefen in Wellen auf und ab, bestimmt 30 Sekunden lang. Und dann durchflutete mich ein Gefühl von unendlicher Liebe, von einer Liebe, für die es keine Worte gibt. Sowas habe ich noch nie gespürt. Und wenn du eigene Kinder hast, dann weißt du, wie groß die Liebe für dein eigenes Kind ist. Ich würde sagen, das ist das größte Maß an Liebe, was man hier als Mensch empfindet.
Gerade sagen, da geht wenig drüber, ja.
Ich habe gedacht, jede Sekunde, ich explodiere vor Liebe. So viel Liebe war das. Und mir liefen die Tränen vor Glück plötzlich die Wange herunter. Und ich konnte mir das nicht erklären. Mhm. Also da hatte ich extrem viele Fragezeichen plötzlich, weil ich mich ja noch nie damit beschäftigt habe, was heißt denn eigentlich ein Seelenkontakt oder was sind Geistführer und all diese Dinge. Ja. Da hatte ich überhaupt gar keine Ahnung von. Das kam dann mehr oder weniger erst im Anschluss daran, weil ich ja dann anfing zu recherchieren, was war das eigentlich, was ich da empfunden habe.
Mhm. Ja.
Und vor allen Dingen, das ist nichts gewesen, Pascal, wo ich gesagt hätte, oh, das habe ich mir nur eingebildet. Mhm. Sondern das war dermaßen echt, weil ich auch Berührungen an meinem Körper wahrgenommen habe. Ne, so würde ich jetzt hier, ich meine, wir liegen im Bett, ich fasse dich jetzt nicht an, aber
du darfst. Wir haben ja das so, also Go von unserer Frau.
Die Haare streichelt oder die ich im Gesicht berührt. Ja. Das ist nichts mehr, was du hinterfragst. Das ist so echt. Ne? Und dann fing quasi meine Reise an, dass ich
Videos, ist ja, ganz kurz, wenn ich da kurz einhaken darf, weil das ist ja auch der oder der eine oder die andere, die das jetzt hören, die sagen, das ist ja unfassbar special einfach. Ne? Das ist ja was, wo sich die wenigsten bis jetzt auch mit auseinandergesetzt haben. Einfach, um das nochmal ganz deutlich zu machen. Ne? Also natürlich vertraut man dann auf das, was derjenige erzählt, in dem Fall, was du jetzt gerade sagst. Aber wie du auch gesagt hast, musste ich ja unfassbar durchgeschüttelt haben, weil man ja denkt, wenn dir jemand anders das jetzt erzählt hätte, wird man ja wahrscheinlich erstmal ein bisschen flapsig reagieren und wird sagen, das nie im Leben. Oder also beziehungsweise kommt immer so ein bisschen darauf an, wie man mit Menschen umgeht und wie man ihnen zuhören möchte. Ne? Ja. Aber das schüttelt einen doch komplett durch, wenn man sich denkt, sowas, also du hast ja in dem Moment wirklich wahrgenommen, das gibt es wirklich.
Ja, absolut. Und mir war auch sofort klar, dass ich mein Leben verändern würde.
Okay.
Ja, ich wusste sofort, ich werde meinen Job irgendwann mal nicht mehr in der Form weitermachen können, weil es einen neuen Fokus in meinem Leben gibt. Und es wird eine neue Tür aufgehen und da gibt es einen neuen Weg für mich. Das war mir von Anfang an klar, weil sich mein Weltbild innerhalb von Sekunden komplett verändert hat.
Ja, klar, logisch. Ja.
Aber es war trotzdem noch keine Antwort da. Ich wusste immer noch nicht genau, was es war. Aber ich wusste, es ist was riesig Großes, was da gerade passiert ist. Aber es war auch eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ne? Diese tiefste Trauer, es hat mir den Boden auf den Füßen weggerissen und plötzlich die größte Liebe. Also wie kann das sein? Wie passt das zusammen?
Ja, stimmt.
Und die ersten Antworten fand ich eigentlich dann in den Videos und Büchern von Menschen, die in ihren Nahtoderfahrungen berichtet haben. Diese Leute haben diese Liebe, die ich da empfunden habe, nahezu alle auch beschrieben. Ja, sie sagten auch, ja, sie haben ein unfassbares Maß an göttlicher Liebe empfunden und da habe ich mich wiedergefunden zum ersten Mal. Und das ging dann so weit, dass ich ja ein paar Monate nach diesem Unfall dann auch mal zu einem Medium gegangen bin. Allerdings nicht für einen Jenseitskontakt. Das hatte ich noch gar nicht im Kopf, weil ich kannte ja das Mädchen gar nicht. Ich hatte jetzt nicht gedacht, dass es da möglicherweise einen Zusammenhang geben könnte zwischen ihr und mir.
Ja, okay.
Das habe ich noch gar nicht so sehr gesehen. Sondern ich wollte zu diesem Medium hin eigentlich nur so ein bisschen mich mal austauschen, so mal erzählen, was mir passiert ist, was denn das Medium vielleicht dazu sagen würde. Und ich buchte dann so ein Aura-Reading, so nennt man das. Und da liest quasi das Medium so ein bisschen dein Energiefeld, ja, und erzählt dir so ein bisschen was über deinen Charakter, über dein Leben. Aber eigentlich wollte ich nur so ins Gespräch kommen mit diesem Medium. Aber interessanterweise, so nach 5 Minuten hat das Medium dann gesagt, Oliver, ich kann jetzt gerade nichts mehr sehen. Ich breche an dieser Stelle das Aura-Reading mal ab, aber ich öffne mich mal für die geistige Welt, hat sie dann gesagt. Sie hat so eine Art ein Ausschalter für die geistige Welt.
Ja.
Und ich habe gesagt, ich fühle mal rein. Ja, ich glaube, da ist was. Und obwohl ich diesem Medium vorab nichts erzählt habe von mir, auch keine Internetseite, Internet- oder E-Mail-Adresse gegeben habe, hat sie dann plötzlich gesagt, ich sehe hier gerade ein junges, blondes Mädchen, das zeigt mir ein Fahrrad, das ist wohl bei einem Fahrradunfall ums Leben gekommen ist. Kannst du das verstehen? Und dann war ich natürlich erstmal baff. Ja, ne? Und hab gedacht, woher hat die das jetzt gewusst? Hat sie das vielleicht irgendwie doch recherchieren können? Aber ich habe ihr vorher nichts gesagt von mir. Aber gut.
Übrigens auch da als kleiner Teaser schon für euch, dass Oliver zu dem Thema auch eine Studie gemacht hat mit sehr viel Teilnehmenden, wo das, ob man etwas recherchieren kann oder nicht, auch im Vorfeld und so noch eine Rolle spielt. Das wollte ich mal einmal kurz schon mal einwerfen.
Genau.
Da sprechen wir auf jeden Fall auch noch drüber. Genau, also sie konnte das nicht wissen.
Sie konnte das nicht wissen und hat dann dieses Mädchen gesehen und beschrieben. Ja, dann war ich natürlich erstmal baff, weil ich gar nicht wusste, oha, wie kann das sein und gibt es da vielleicht irgendeine Verbindung? Ne? Und sie konnte dann die äußerliche Erscheinung wirklich sehr gut beschreiben und auch so ein paar Dinge aus ihrem Leben. Ich kannte jetzt auch nicht viel von dem Mädchen, aber sie erzählte dann, dass sie auf einem Pferd reiten sieht und dass sie da Turnübungen macht. Und das wusste ich zum Beispiel, dass sie sehr gerne voltigierte. Ne? Also auf dem Pferd, das ist also Turnübungen machen. Das konnte ich dann bestätigen. Also war schon mal super. Das war Wahnsinn, dass da plötzlich so Botschaften durchkamen. Ich habe das in dem Moment auch nicht hinterfragt. Also in dem Moment, als ich da saß, war ich nicht der Wissenschaftler, sondern da war ich der Mensch, der nur gefühlt hat.
Ja, genau.
Und das fühlte sich total stimmig plötzlich an, was sie alles erzählte. Und dann sagte das Medium, Oliver, jetzt zeigt mir das Mädchen 2 einzelne Einsen. Und zwar schweben die hier im Raum, diese beiden Einsen. Eine links, eine rechts. Das ist das Zeichen, dass es keine 11 ist. Es sind wirklich 2 einzelne Einsen. Verstehst du das? Und das habe ich nicht verstanden. Und sie sagte dann, Oliver, ist kein Problem, das passiert oft, dass hier Informationen kommen, wo keiner was mit anfangen kann. Aber dann gehst du nach Hause, befragst andere Leute und dann klärt sich das auf. Und das ist dann tatsächlich auch so gewesen. Das ist eine Schlüsselstelle, weil das auch im Prinzip das Kernstück der späteren Studie ist, die ich dann durchgeführt habe. Nämlich genau solche Informationen, wo weder das Medium was mit anfangen kann, noch der Hinterbliebene. Und dann fährst du nach Hause, befragst andere Verwandte oder du guckst in Fotobücher nach und findest dann heraus, ja, die Information stimmte. Und so war das hier auch, denn ich bin dann zu den Eltern gegangen von diesem verstorbenen Mädchen und habe das erzählt. Ja, ich habe gesagt, da gab es eine Information mit zwei einzelnen Einsen. Könnt ihr was damit anfangen? Ich meine, ich hatte schon so Telefonnummer und Geburtsdatum, alles durchprobiert, da passte nichts.
Ja.
Und die Mutter konnte das dann aufklären. Allerdings nicht sofort, denn es hatte was zu tun mit dem Reiten, was das Mädchen zuvor gezeigt hat. Ne, weil erst sagte die Mutter, ja, zwei einzelne Einsen, verstehe ich so nicht. Und ich sagte dann, ja, die hat aber auch gezeigt, wie sie auf einem Pferd geritten ist und geturnt hat. Und dann sagte die Mutter, oh ja, jetzt verstehe ich das. Denn kurz vor ihrem Unfall hat sie zweimal den ersten Platz bei einem Reitturnier belegt. Und da kann ich mich noch gut dran erinnern, an diesen Moment, dass mir wirklich die Kinnlade runtergefallen ist und ich es nicht glauben konnte, weil plötzlich ergab das alles einen Sinn. Und ich habe mich gefragt, woher ist denn diese Information jetzt gekommen? Ne? Und wenn man drüber nachdenkt, kann man sagen, das war keine Information, die jetzt für mich bestimmt war, sondern für die Mutter. Ja, also offensichtlich wusste die Seele von diesem verstorbenen Mädchen, dass ich zu ihrer Mutter gehe und da mal nachfrage und dass das der bestmögliche Beweis eigentlich dafür ist, für ihre Mutter, dass sie immer noch da ist. Mhm. Denn stell dir mal vor, du bist Seele, ja, du bist gestorben, du bist Seele. Wir gehen mal davon aus, das gibt's, das geht. Ja. Was möchtest du tun? Du möchtest deinen Hinterbliebenen sagen, hey, ich bin immer noch da. Mhm. Welche Möglichkeit hast du? Das Beste, was du tun kannst, ist doch irgendwie Informationen durchbringen, die nur du selber kennen kannst. Wo du wirklich sagen kannst, hey, Moment mal, das kann doch nur von unserer Tochter stammen, diese Information. Wer hätte es sonst wissen können? Und ja, das war dann absolut erstaunlich für mich. Ne?
Ja. Wie haben die Eltern darauf reagiert? Waren die von Anfang an offen dafür? Weil ich meine, du hast diese Erfahrung, du hast dieses Erlebnis und überlegst dir dann, jetzt gehst du zu den Eltern und möchtest da irgendwie vielleicht mehr rausfinden. Man weiß ja auch nicht, wie die darauf reagieren. Ja. Ne? Die hätten ja von vornherein auch sagen, wir hätten ja die Tür vor der Nase zuhauen und sagen können, geh mir weg mit dem Quatsch sozusagen. Aber das haben sie offensichtlich nicht gemacht.
Genau. Und das war mir auch bewusst. Ne? Ja. Also ich bin jetzt nicht mit der Hausenstür gefallen,
Alles gut, du.
Sondern ich habe mich ja vorher auch schon mal mit ihnen getroffen, also kurz nachdem der Unfall passiert ist und auch so ein bisschen sondiert und auch festgestellt, dass sie also durchaus auch offen sind. Und von daher konnte ich dann mich auch wirklich mit ihnen treffen und darüber sprechen. Es ist natürlich irgendwo faszinierend, aber egal, was du machst, du bringst das Kind natürlich auch nicht zurück. Ne? Also es ändert nichts an dem Umstand, dass das Kind verstorben ist. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich das Beste, was du noch kriegen kannst. Ja, also es ist wirklich so, wir haben ja auch dann in der Studie mit vielen anderen verwaisten Eltern zu tun gehabt, dass das oftmals so das Einzige ist, was die Leute noch am Leben erhält und auch wieder zurückbringt in ein Leben, was lebenswert ist.
Also auf der einen Seite ist das, über die Studie sprechen wir gleich auf jeden Fall noch ausführlich, auf der einen Seite ist das sehr tröstlich, glaube ich, für viele Hinterbliebene, dieses Gefühl zu wissen, okay, der physische Kontakt ist jetzt nicht mehr möglich, also ich kann diese Person nicht mehr in den Arm nehmen, man kann sie nicht mehr küssen, das, was ja auch uns Menschen einfach ausmacht ganz viel, aber dieser Mensch, diese Seele, dieses Wesen an sich ist nicht weg. Mhm. Es öffnet eine völlig neue Welt. Ja, also das ist ja noch ein Horizont hinter dem Horizont und noch ein Horizont sozusagen. Und das ist ja was uns vielleicht auch in unserem eigenen Leben noch weiter hilft und tröstet vielleicht. Und da würde mich mal interessieren, bevor wir zu deiner Studie kommen gleich. Ich hatte schon von dir gehört, beziehungsweise wir haben uns auch im Vorfeld ein bisschen unterhalten, dass du auch gerade in den letzten Jahren mit einer schweren Erkrankung zu kämpfen und zu tun hattest. Wenn du erzählen magst, gerne ein kleines bisschen. Ja. Und mich würde auch interessieren, und das ist natürlich auch für andere Betroffene von schweren Erkrankungen, auch jetzt von ME/CFS oder Kopfgelenksinstabilitäten vielleicht auch einfach interessant. Hat dir das geholfen, dieses spirituelle Gefühl, Wissen, dieses Erlebnis? Hat dich das ein bisschen da durchgetragen?
Ja und nein.
Okay.
Also das ist schwer zu beantworten. Also diese Erkrankung, also ich hatte schwere Operationen am Magen, Zwerchfell und Speiseröhre gehabt, hat mich wirklich komplett aus dem Leben gerissen. 90% meiner Lebensqualität weggenommen. Und eigentlich habe ich gedacht, wow, ich kenne doch die Spiritualität. Ich weiß, wie es weitergeht. Ich weiß um Seelenpläne und all diese Dinge.
Ja.
Aber als es mir so schlecht ging und ich wirklich auch den Lebensmut verloren hatte und tief depressiv auch war, über lange Zeitraum, über viele Monate, habe ich in erster Linie Wut in mir gehabt. Wut und Frust. Und das hat mich quasi unfähig gemacht, auch spirituell zu sein.
Ja, okay.
Also ich habe zuvor jeden Tag meditiert. Jeden Abend vorm Einschlafen setze ich mich hin und meditiere und gehe in die Verbindung mit der geistigen Welt. Und
ja.
Das konnte ich dann nicht mehr. Ich habe das dann vielleicht so einmal die Woche nur noch geschafft und habe den Rest der Woche oftmals auch geschimpft und geflucht in die geistige Welt. Okay. Und gesagt, wie konntet ihr das zulassen, dass mir das passiert ist? Aber auf der anderen Seite, jetzt langfristig, muss ich sagen, hat es mir dann doch geholfen, weil ich wusste, solche schwerwiegende Dinge wie Krankheiten, die einen verändern, die passieren einem nicht zufällig, sondern es gibt sowas wie einen Seelenplan, davon bin ich überzeugt. Und diese Aufgabe, die habe ich mir auf den Seelenplan geschrieben und jetzt so im Nachgang betrachtet, glücklicherweise geht es mir wieder jetzt sehr gut, muss ich sagen, bin ich daran gewachsen. Mhm. Ich habe wirklich spüren dürfen, was es bedeutet, Lebensqualität zu verlieren und die Hoffnung zu verlieren und in seinem Körper in einer Situation gefangen zu sein und nicht fliehen zu können. Und das hilft mir natürlich jetzt auch im Umgang mit Menschen, die jetzt vielleicht auch jemanden verloren haben, was es heißt, gefangen zu sein in der Situation. Ja, also darüber zu reden und mitzufühlen, ist das eine, aber es wirklich mal selbst durchlebt zu haben, das ist eine ganz andere Qualität.
Absolut. Ja, ich glaube, wir haben uns ja vorhin schon ganz kurz darüber unterhalten und das ist auch was wirklich alle Betroffenen auch, glaube ich, erlebt haben und auch immer wieder sagen, dass man sich mal wünschen würde, dass zum Beispiel manche Ärzte, die das dann immer einfach als psychosomatische Diagnose abstempeln oder so, sich mal einmal für einen Tag oder für 5 Minuten würde ja vielleicht manchmal reichen, sich mal in einen hineinversetzen könnten, um das zu spüren, was man in solchen Momenten fühlt und spürt und dass psychische Erkrankungen zum Beispiel natürlich eine große Rolle spielen, aber wer würde nicht depressiv werden oder verzweifelt oder Panikattacken entwickeln oder so bei so schweren Erkrankungen mit der Zeit und dann vielleicht auch nicht ernst genommen zu werden. Aber was du gerade da beschreibst, ist ja auch Stichwort Seelenplan, könnte man sich wahrscheinlich auch stundenlang drüber unterhalten, kommt gleich mit Sicherheit auch noch mal vor. Das ist ja auch so eine Gleichzeitigkeit. Und auf der einen Seite, und das hast du ja auch erlebt, was im Übrigen auch manche Gläubige kennen, ne? Also wenn wir über Religion sprechen und so, diese Gleichzeitigkeit von einerseits ist das ja tröstend zu wissen, dass es das gibt. Und auf der anderen Seite denkt man sich, warum lässt man mich das dann durchleben? Ja. Ist ja diese große Frage, auch wenn es einen Gott gibt, warum lässt er es zu, dass Menschen schwere Erkrankungen erleiden, schwere Schicksalsschläge? Warum gibt es Kriege? Und am Ende des Tages, es ist, glaube ich, so ein bisschen aber das, was du gerade gesagt hast, also ohne jemandem jetzt so nahe treten zu wollen, das ist mein ganz eigenes Gefühl dazu, deswegen sage ich das jetzt so, habe ich auch das Gefühl, dass existenzielle Krisen, denn das ist es ja, was man dann durchmacht, eigentlich am Ende des Tages, wenn man sie übersteht, immer dazu führen, dass man daraus gestärkt hervorgeht und rückblickend betrachtet, wohlgemerkt. Und das ist so ein bisschen auch meine Hoffnung, rückblickend betrachtet, ganz oft sieht, dass es für irgendwas gut war. Mhm. Dass es irgendwas mit einem gemacht hat, einen auf einen Weg gebracht hat, den man sonst vorher nicht eingeschlagen hätte. Und ich meine, deine Erlebnisse, sowohl das eine mit dem Unfall als auch das, haben dich ja auf einen ganz speziellen Weg gerade gebracht, einfach.
Mhm. Ja, absolut. Ja, es ist auch so, wenn du wissen willst, was Liebe bedeutet, zum Beispiel, da musst du auch kennenlernen, was heißt denn Verlust und was heißt Trauer, was heißt vielleicht Einsamkeit. Ja, also nur dann kannst du auch wirklich die Liebe verstehen.
Was ich gerade so die ganze Zeit auch denke, ist, das, was du da erlebt hast, was dein Leben komplett umgekrempelt und auf den Kopf gestellt hat im Grunde genommen. Ja, ne? Ich meine, da steht auf einmal ein völlig neuer Oliver. Mhm. Was hat denn deine Frau dazu gesagt? Also beziehungsweise, wie ist das bei deiner Familie alles? Ich meine, das ist ja. Wahnsinn, ja, ist was schwierig. Da in dir passiert ist.
Ja, ich selber spreche ja immer von einem Update auf Version 2.0 von mir. Ja,
schön.
Für meine Familie war das sehr, sehr schwer. Und auch erst neulich habe ich mit meiner Frau darüber gesprochen, wie das denn eigentlich damals so war. Mhm. Und sie sagte, weißt du was, Oliver, ich habe teilweise gedacht, dass unsere Ehe daran zerbricht. Mhm. Also ich habe mich ja wirklich zurückgezogen. Und sie sagte, selbst wenn du dann beim Mittagessen, beim Abendessen bei uns am Tisch saßt, hatten wir nie das Gefühl, dass du wirklich da warst. Du warst zwar physisch da, aber mit deinem Kopf warst du immer woanders. Ne?
Krass, ja.
Und mittlerweile, muss ich sagen, ist meine Frau aber ja meine beste Unterstützerin geworden in dem Bereich, weil sie war im Gegensatz zu mir vorher schon spirituell interessiert.
Okay.
Und das ist natürlich sehr hilfreich.
Ja, allerdings.
Und sie hat, obwohl sie mich da irgendwie nicht so richtig verstehen konnte, am Anfang auch mit Büchern und Literatur versorgt zu dem Thema Und so sind wir dann quasi auch wieder auf einen gemeinsamen Pfad gekommen. Und mittlerweile ist sie ja wirklich meine größte Unterstützerin in allem, was ich tue in diesem Bereich. Aber es war ein Prozess, ne? Also es war wirklich
klar
am Anfang äußerst schwierig. Wie kann es sein, dass mein Mann, ja, sich plötzlich sich in solche Gefühle begibt für eine andere Familie oder für ein anderes Kind?
Ja, ne? Auch das stimmt.
Also das ist ja ganz, ganz komisch. Warum liebt mein Mann denn jetzt nicht nur mich, sondern offensichtlich kann man auch andere Menschen lieben und zwar sehr stark lieben. Und das ist erst was, womit man erstmal umgehen muss. Ne?
Absolut. Vor allem, wenn man jetzt auch so gar keinen Kontakt dazu gehabt hätte oder gar keine Berührungspunkte, wenn deine Frau sich jetzt vorher so ein bisschen dafür interessiert hat. Du, komme ich auch wieder an den Punkt, wo man sagen könnte, sollte genau so sein. Sollte euch vielleicht genau auf diesen Pfad bringen, auf dem ihr da gerade seid. Lass uns über die Studie sprechen. Also du bist ja dann irgendwann an einen Punkt gekommen, an dem du gesagt hast, du möchtest dich also nicht nur jetzt persönlich mit deinen Gefühlen dieser Thematik widmen, sondern irgendwas in dir hat ja dann auch gesagt, jetzt gucke ich mir das Ganze auch mal auf wissenschaftlicher Basis an, dieses Thema.
Genau.
Wie ist das entstanden, beziehungsweise wie bist du dann zu dieser Studie gekommen?
Entstanden ist das durch den Kontakt mit einem zweiten Medium, denn ich habe von dem ersten Medium gerade schon erzählt. Aber es ging ja noch weiter, weil das hat mir nicht gereicht. Ich bin ja dann nach Hause gefahren in meinem Auto und da kam der Wissenschaftler wieder durch. Und ich dachte, das kann doch jetzt eigentlich nicht gewesen sein. Das glaube ich auch noch nicht so richtig. Ne? Das erste Medium hatte ich auch noch ein bisschen mehr erzählt, nämlich von einem früheren Leben. Offensichtlich gab es ein früheres Leben, wo ich schon mal der Vater von diesem verstorbenen Mädchen gewesen sein soll.
Ja, Wahnsinn.
Das fühlte sich für mich in dem Moment natürlich richtig an, aber konnte ich das wirklich glauben? Ne? Das war jetzt die Frage. Und das erste Medium sagte mir, in diesem früheren Leben hast du aber auch den Tod deiner Tochter miterleben müssen. Und das ist ein wichtiger Punkt, wie ich finde, weil ich bin ja danach noch zu einem zweiten Medium gegangen. Das war so ein Reinkarnationsseminar.
Ja.
Also da habe ich gedacht, zu diesem Thema früheres Leben möchte ich mehr erfahren.
Und Wiedergeburt.
So. Bin ich in so ein Seminar gegangen bei einem Medium namens Bettina Suvirode bei mir im Ruhrgebiet zu Hause. Und ja, da gab es eine Vorstellungsrunde, da saßen so 30 Leute und ich saß so neben dem Medium direkt und habe gesagt, ja, ich bin Oliver, ich komme hier aus Essen, ich habe den Unfalltod einer Klassenkameradin meiner Tochter miterlebt und dann hat die Bettina mich direkt unterbrochen und hat gesagt, ja, Oliver, ich weiß, das Mädchen, das steht hinter dir, es hat lange blonde Haare und es zeigt mir auch ein Fahrrad und es sagt mir, dass du in einem früheren Leben mal ihr Vater gewesen bist und dass auch du sie in diesem früheren Leben verloren hast. Das heißt, das zweite Medium erzählt mir jetzt exakt dieselbe Geschichte über dieses Vorleben. Ich meine, wenn jetzt beide gesagt hätten, du bist der Vater gewesen im früheren Leben, hätte ich gesagt, okay, das hätten die sich einfach mal so erfunden, damit ich zufrieden bin. Aber beide haben gesagt, auch du hast sie in diesem früheren Leben verloren. Das finde ich schon recht speziell. Aber dann hat das zweite Medium ganz viele Details durchgegeben von dem Unfall. Obwohl sie nichts wissen konnte. Ja, also da saßen 30 Leute. Ich habe mich ja nur mit meinem Namen angemeldet. Die kann jetzt nicht alle 30 Leute da recherchieren. Und selbst wenn, zwischen mir und diesem Mädchen gab es ja gar keine Verbindung.
Ich wollte gerade sagen.
Also wir kannten uns ja gar nicht. Aber dieses zweite Medium sagte dann, ja, ich sehe jetzt hier einen großen LKW. Sie konnte die Farbe des LKWs benennen. Sie konnte sagen, wo das Mädchen gestorben ist. Die ist nicht am Unfallort gestorben, sondern später im Krankenhaus und viele weitere Details, die ich erst mit den Eltern dann aufklären konnte wieder und verifizieren konnte. Und ich sag mal so 80-90% der Details waren alle korrekt. Und dann kam so der Punkt, wo ich mir gesagt habe, okay, Oliver, jetzt kannst du dich nicht mehr selber belügen. Da ist mehr dran. Ja, und ich habe ja auch gemerkt, was das für eine Wirkung vor allen Dingen auf verwaiste Eltern hat. Da waren ja auch verwaiste Eltern dann dabei bei solchen Veranstaltungen.
Ja.
Und immer mal wieder hat das Medium plötzlich so Botschaften durchgegeben, ne, von den verstorbenen Kindern. Und ich habe gedacht, wenn ich das jetzt mal wissenschaftlich untersuche, also wenn jetzt nicht nur ich solche Botschaften kriege, sondern wenn das jetzt ganz viele kriegen, das wäre doch ein Wahnsinn. Und was das für ein Hebel wäre, auch für verwaiste Eltern vor allen Dingen. Ja? Das war sozusagen der Auslöser, diese verwaisten Eltern, weil ich diesen Schmerz irgendwie so stark mitempfinden konnte.
Ja, klar.
Ja, und dann haben wir diese Studie begonnen mit am Ende 500 Teilnehmern. Das ist also schon wirklich eine Hausnummer, ist damit die größte Studie der Welt, die durchgeführt wurde, wo wir dann solche Sittings, so nennt man solche Sitzungen, dann mit Hilfe eines Fragebogens dann ja ausgewertet haben.
Also mit einem Medium und mit Hinterbliebenen.
Genau, also zwei Medien haben mitgemacht. Die Tanja Schlömer und Bettina Suvirode, zwei Medien aus dem Ruhrgebiet. die seit vielen, vielen Jahren auch als Medium schon arbeiten, insgesamt zusammen über 15.000 solcher Sitzungen schon gegeben haben. Und ja, diese Sitzungen fanden statt wirklich face-to-face, also die Hinterbliebenen und das Medium, die haben sich wirklich auch getroffen. Mhm. Es gibt ja auch Studien mit Verblindung. Ja, also wenn man sich mal wirklich damit beschäftigt, es gibt viele Studien darüber. Mhm. Ist aber vielleicht nicht so bekannt, ja, oder es wird möglicherweise auch runtergespielt oder belächelt. Aber es gibt wirklich hochwertige Studien auch mit Verblindung. Zum Beispiel Tresoldi et al. Aus Italien oder Julie Beischel aus den USA. Die haben Studien gemacht, wo Hinterbliebene und Medium sich gar nicht getroffen haben, sondern die waren in verschiedenen Räumen. Mhm. Und das Medium hat dann Botschaften gegeben. Und hinterher mussten dann die Hinterbliebenen aus einer Vielzahl von Berichten ihr passendes Sitting herauspicken. Also das heißt, sie haben das gelesen und haben gesagt, Moment mal, das kenne ich, das gehört zu meinem Verstorbenen, das gehört zu uns. Also anhand der Informationen alleine haben sie jetzt quasi die Botschaften herauspicken müssen.
Ja, also und das, nichts, was man manipulieren kann.
Genau, also da kannst du nicht mit Code-Reading oder psychologischen Tricks kommen.
Ja, genau.
Das wird ja immer gerne gesagt. Und das hat in 66% der Fälle geklappt. Mhm. Ja, das heißt, in 66% der Fälle wurde wirklich die richtige Botschaft herausgepickt, die wirklich für diesen Verstorbenen gegeben wurde.
Das ist ja schon signifikant.
Wobei man jetzt natürlich sagen kann, Moment mal, da muss gar kein Verstorbener da gewesen sein. Das Medium hat sich einfach telepathisch mit dem Hinterbliebenen verbunden und hat diese Information vom Hinterbliebenen quasi heruntergeladen, Download gemacht.
Wobei ich jetzt mal behaupten würde, dass Menschen, die sagen, das ist esoterischer Quatsch mit Jenseitskontakten, vielleicht auch nicht daran glauben würden, dass es telepathisch möglich ist, sich mit jemand anderem zu verbinden und da an Informationen zu kommen, die ich haben möchte.
Weißt du, das wäre schon mal ein großer Fortschritt, wenn die Leute diese telepathische Verbindung zugeben würden. Das wäre schon mal super, ne?
Ja.
Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich durchaus ein Argument, was man vortragen kann und sagen könnte, Moment mal, das ist nur Telepathie zwischen Medium und Hinterbliebenen.
Ja.
Deswegen sind wir einen Schritt weiter gegangen in unserer Studie. Nämlich vor allen Dingen haben wir solche Botschaften untersucht, wo weder das Medium noch die Hinterbliebenen was mit anfangen konnten. Mhm. Sowas wie das mit der Eins und der Eins,
die beiden. Also etwas, was ich nicht sofort,
was man nicht sofort
aufdrängt, so nach dem Motto, ah, hier zeigt ihr mir, du hast ein grünes Sportauto oder so.
Genau, sondern es kommen jetzt Botschaften, wo beide sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ne? Mhm. Und dann gehen die nach Hause und überprüfen dann, ob das stimmt. Also mal ein Beispiel, was ich da immer sehr gerne bringe, ist das mit dem verstorbenen Felix. Der ist 13 Jahre alt gewesen, ist verstorben. Und der hat dann in so einer Sitzung durchgegeben, bei meiner Beerdigung war mein Lieblingslehrer anwesend und er trug eine orangefarbene Jacke. Mhm. Und die Mutter, die bei dieser Sitzung war, sagte, ich wusste nicht, wer der Lieblingslehrer war und schon gar nicht wusste ich, wer welche Kleidung trug auf der Beerdigung.
Ja.
Sie sagt, dass das ganze bayerische Dorf war da, über 500 Leute auf dem Friedhof.
Ja.
Und an dem Tag, kann man sich vorstellen, wenn man das eigene Kind zu Grabe trägt, hat man eh keinen Blick für die Leute, die jetzt alle da sind
unbedingt. Ja. Ne?
Ja. Also fing sie an zu recherchieren und hat dann die Mitschüler gefragt, wer war denn der Lieblingslehrer von dem Felix? Und als sie das herausgefunden hat, hat sie sich mit dem Lehrer getroffen und gefragt, was trugen sie denn für eine Kleidung auf der Beerdigung? Und er sagte, ich trug eine orangefarbene Jacke. Das ist genau das, was das Medium durchgegeben hat. Ne? Das heißt, diese Information, die eigentlich keiner wissen konnte, stellte sich am Ende heraus, war absolut präzise und korrekt. Und davon haben wir eben mehrere Beispiele in unserer Studie. Am Ende 183 solcher Fälle sind dabei gewesen, wo man das dann verifizieren konnte. Ne? Oder zum Beispiel die Großmutter hat dann dem Enkel davon erzählt, ich hatte früher einen Garten hinterm Haus mit Pfirsichbäumen. Und der Enkel sagte, keine Ahnung, das weiß ich nicht, wo die Oma gewohnt hat. Und dann geht man nach Hause, fragt die Eltern und die bestätigen das dann. Und sagen, ja, das stimmt, die Oma hat früher Pfirsichbäume im Garten gehabt und solche Dinge.
Ja, also auch Dinge, wo man jetzt nicht sagen könnte, ja, das ist jetzt Wunschdenken des Hinterbliebenen oder so, wo man sich vielleicht wünscht, man hätte gerne eine bestimmte Information. Und das ist ja auch oft bei diesen Readings dann nicht so, bei diesen Sittings, so wie ich das richtig verstanden habe, dass man, ich sage jetzt mal, da hingeht und dann Fragen stellt und das Medium gibt diese Fragen an die Verstorbenen weiter und dann bekommt man eine Antwort darauf. Sondern es sind eben oft diese Informationen, die eher unspezifisch wirken, aber sich dann im Nachhinein auch als spezifisch herausstellen können. Ne?
Ja, absolut. Wir haben auch unterschieden zwischen zwei verschiedenen Kategorien. Also einmal diese Botschaften, die ich erst nachträglich verifizieren kann und dann die Botschaften, die man sofort verifizieren kann. Also ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel, Das Medium hat gesagt, deine verstorbene Tochter zeigt mir, dass sie als Haustier ein Kaninchen und einen einzelnen Fisch hatte. Einen einzelnen Fisch. Und dann hat die Mutter in die Kommentare geschrieben, das stimmte, meine Tochter hatte ein Kaninchen und einen einzelnen Fisch. Welches Kind hat denn schon einen einzelnen Fisch als Haustier?
Ja, ja.
Das kann sie sich doch nicht erfunden haben. Ne?
Ja.
Und das ist ja auch nicht so, dass das Medium dann erstmal irgendwie so Hund, Katze, Maus, ja, und irgendwann mal das 20. Tier ist dann nur der einzelne Fisch, ne? Sondern
ja.
Die Information, die kommt einfach so durch. So ein Medium ist wie so ein Kanal, kriegt quasi innere Bilder und Gefühle. Das darf man sich jetzt nicht wie so ein Telefongespräch vorstellen, sondern da
kommen
so innere Bilder hoch, ne? Und dann versucht das Medium das zu übersetzen. Und ja, das ist dann schon wirklich unfassbar, was da teilweise für präzise, hochspezifische Informationen durchkommen. Das ist das, worauf wir uns fokussiert haben. Ne? Und
genau, also ganz kurz für alle von euch, die das vielleicht googeln wollen. Diese Studie ist natürlich einsehbar. Das könnt ihr euch sowohl bei YouTube als auch im Netz irgendwie angucken. Du hast auch mehrere Videos dazu gemacht. Das ist die sogenannte EREAMS-Studie, also E-R-E-A-M-S. Das ist ein Akronym.
Genau.
Steht wofür eigentlich?
Oh je, hoffentlich kriege ich auf die Kette. Empirical Research of the Effectiveness of Messages from Spirit. So heißt das.
Ja.
Ich war mal beim Fraunhofer Institut, da arbeitet man immer mit
das Akronymen.
Ja.
Genau. Genau. Also die EREAMS Studie. Genau. Und die Ergebnisse waren, ich meine, du sprichst von 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Also, das ist ja schon signifikant. Und die Ergebnisse waren es, glaube ich, auch. Ne? Also, ich habe mal irgendwo einen Vortrag von dir gesehen auf irgendeiner Veranstaltung. Ich weiß nicht mehr genau, wofür die Balken waren, die du gezeigt hast, aber die waren sehr groß.
Ja, wir waren auch selber sehr erstaunt. Ne? Also die Frage war unter anderem, haben Sie eine Botschaft bekommen mit hochspezifischen Beweisen, die das Medium unmöglich hätte wissen können? Mhm. Und da haben 86% der Teilnehmer gesagt, eindeutig ja.
86%
haben eindeutig ja und weitere 10% haben gesagt, eher ja. Und da hätten wir jetzt auch nie mit gerechnet. Ne? Und das Erstaunliche ist, wenn man das jetzt mal herunterbricht auf die vier verschiedenen Gruppen, die mitgemacht haben, wir haben das ja nochmal unterteilt zwischen denjenigen, die schon vorher überzeugt davon waren, ob das Leben nach dem Tod weitergeht, und denjenigen, die sehr skeptisch waren.
Ja.
Und da hätten wir jetzt gedacht, die sehr skeptisch sind, die antworten möglicherweise etwas schlechter als die vorher schon überzeugt waren. Aber am Ende kam raus, dass das überhaupt gar keine Rolle spielt, inwiefern man überzeugt ist oder nicht. Alle haben quasi die gleichen Antworten gegeben. Also, wir hatten 71 Skeptiker, die also gesagt haben, ich glaube da nicht dran. Und selbst bei denen haben wir auch solche hohen Balken bekommen. Auch bei denen waren die Leute hinterher so überzeugt davon. Und das zeigt auch, dass man eben nicht davon schon überzeugt sein muss, wenn man hingeht, sondern auch als Skeptiker hingehen kann. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, warum geht ein Skeptiker überhaupt hin in diese Studie? Also oft sind es wirklich dann die Männer gewesen, die ihre Frauen begleitet haben. Ja, oft sind die Frauen, die Frauen sind oft sehr offen dafür. Und dann kommt aber der Ehemann mit und passt so ein bisschen auf, dass die Frau da jetzt nicht ausgenommen wird. Ja?
Also eigentlich fast, wie es bei euch früher war, oder? Oder hätte früher sein können. Deine Frau ist spirituell schon ein bisschen interessiert und du der Informatiker.
Ja, genau. So. Aber du kannst das als Medium nicht steuern, wer durchkommt. Ja? Weil dann kommt dann nicht die verstorbene Mutter von der Frau, sondern dann kommt plötzlich der verstorbene Papa von dem Mann.
Okay, das ist spannend.
Und dann kriegt der Mann plötzlich, der eigentlich gar nicht damit gerechnet hat, kriegt er Botschaften und denkt sich, wow, wie kann das denn sein? Ja. Und davon haben wir mehrere Fälle dann auch dabei gehabt, wo die Konstellation dann genau so war.
Wahnsinn. Das ist ja auch, das hat ja nicht alles an einem Tag stattgefunden, sondern ja auch alles zeitlich versetzt. Ich meine, klar, so ein Medium kann halt eine gewisse Anzahl Readings am Tag machen und ist dann auch wie durch einen Fleischwolf gedreht. Stelle ich mir vor, also wenn man sich so als Relais versteht oder als Kanal für solche Informationen, völlig davon ab. Was hat das denn auch nochmal mit dir gemacht? Also von Tag zu Tag, von Sitting zu Sitting, von Zahlen zu sehen, das wird irgendwie immer belastbarer, das Thema. Also einmal für dich natürlich als Mensch und als Oliver, der das erlebt hat, was er erlebt hat und auf der Suche nach Antworten ja auch, aber auch mit dem Wissenschaftler in dir.
Ja, das hat natürlich meine eigene Erfahrung auch absolut bestätigt und ich habe gemerkt, das ist jetzt kein Einzelfall, sondern das ist sogar großflächig nachweisbar. Also das war wirklich am Anfang mir noch gar nicht bewusst, was es eigentlich bewirken könnte, wirklich. Ja, also wenn wir dann die Zahlen veröffentlichen, waren wir uns auch nicht so wirklich im Klaren darüber, wie dann die Welt darauf reagiert, also wie so die Rückmeldung sein werden. Natürlich die Leute, die, sag mal, in esoterischen Kreisen unterwegs sind, die würden sagen, ja, das habe ich so erwartet. Ne?
Ja, aber nichts Neues.
Ja, wir hatten ja den Anspruch eben auch genau, ich sag mal, die Zweifler abzuholen und die Skeptiker abzuholen. Und ich denke, dass das ja bei denen, die zumindest offen sind, auch wirklich gut funktioniert. Man muss auch immer unterscheiden zwischen den Dogmatikern und denen, die skeptisch sind, aber offen sind. Ne? Und
ja, ja.
Leider sind viele sehr dogmatisch in ihrem materialistisch-reduktionistischen Weltbild unterwegs und lassen Argumente von vornherein gar nicht zu. Ne?
Ja, mit denen hast du natürlich, glaube ich, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, immer noch zu tun mit den Skeptikern. Wir können uns ja auch nochmal damit ein bisschen beschäftigen, was die dir vorwerfen oder auch der Studie oder überhaupt Menschen, die mit sowas arbeiten. Aber wenn du das jetzt erstmal zusammenfassen würdest in zwei, drei Sätzen, was würdest du sagen, ist das Ergebnis dieser Studie?
Also ich denke, ganz wichtig ist die Erkenntnis, dass Cold Reading zum Beispiel, also diese psychologischen Tricks, ne, dass man sein Gegenüber ausliest und ja die Informationen ja gar nicht von der geistigen Welt stammen, sondern eigentlich von seinem Gegenüber stammen,
ja,
dass das nicht sein kann, weil wir eben Informationen bekommen, die keiner kennt, weder das Medium noch der Hinterbliebene. Das heißt, es muss irgendeine dritte Quelle geben, wo die Information herkommt.
Ja.
Und meine Schlussfolgerung ist, was ist denn naheliegend? Wer kann diese hochspezifische Information kennen? Naheliegend ist, dass es der Verstorbene ist. Und vor allen Dingen hat der Verstorbene auch die größte Motivation. Also wer sonst hätte ein Interesse daran, eine solche Information hervorzubringen, wenn nicht die Seele des Verstorbenen? Das ist die Schlussfolgerung. Ne? Also was mir immer sehr wichtig ist, dass wir hier nicht von Beweisen sprechen.
Ne? Ich wollte es gerade sagen. Also du läufst so ein bisschen um den Begriff Beweis drumherum gerade.
Weil das ist ein Begriff, der wird mir sehr gerne in den Mund gelegt. Ja. Also das findet man auch immer wieder bei YouTube-Videos, ja, wo ich dann mal als Gast war. Wissenschaftler beweist, jenseits Medialität und solche Dinge. Davon distanziere ich mich. Also ich sage, es ist kein Beweis. Beweisen kann man in der Mathematik. Das weiß ich, kenne ich mich gut mit aus. Ich bin Informatiker. Also da kann man beweisen. Alles andere ist immer nur, man benutzt wissenschaftliche Methodik. Selbst in den Naturwissenschaften spricht man immer weniger von Beweisen, sondern davon, wir benutzen wissenschaftliche Methodik und basierend auf den Daten, die man eben gemessen hat oder festgestellt hat, wäre das der Schluss auf die bestmögliche Erklärung.
Inference
to the best explanation. Und genau so sind wir im Prinzip ja auch vorgegangen. Wir haben ja von 500 Leuten jetzt die Informationen gesammelt und besonders wertvoll sind dann natürlich nicht nur die Kreuzchen gewesen, sondern die Kommentare, die die Leute hinterlassen haben.
Mhm.
Und was uns klar geworden ist, dass die Leute, die wirklich in Trauer sind und zu so einem Jenseitskontakt gehen, dass sie nicht leichtgläubig sind. Das wird ja oftmals sehr gerne vorgeworfen nach dem Motto, ja, ist doch klar, die haben ihr Kind verloren. Ist doch klar, dass die hören wollen, dass es noch lebt. Ne?
Mhm.
Das genaue Gegenteil ist der Fall. Und ich kann das deshalb sagen, weil wir mit sehr vielen verwaisten Eltern schon zu tun hatten. Die beiden Medien schon mit Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden. Und ja, wenn man mit diesen Leuten an vorderster Front wirklich mal zu tun hatte, dann weiß man, dass es keinen skeptischeren Menschen gibt als einen verwaisten Papa oder eine verwaiste Mama.
Hm.
Warum? Weil die wollen es wirklich wissen. Das ist das, was sie immer reingeschrieben haben. Wir wollen uns doch nicht selbst belügen. Ja, also du gehst da nicht dahin und hörst dir das nur an, ja, dein Kind ist immer noch da, das liebt dich, es begleitet dich und dann bist du zufrieden. Nein, du willst wirklich wissen, was ist mit deinem Kind passiert. Ne? Deswegen sage ich immer, es gibt keinen Skeptischeren als einen verwaisten Papa oder eine verwaiste Mama. Und die haben wirklich Adleraugen entwickelt und gucken ganz genau hin, was da jetzt stimmen kann und was nicht. Ne? Also denen kannst du nicht irgendwas erzählen. Du kannst auch nicht mit Cold Reading solche Leute überzeugen. Das stimmt einfach nicht.
Ja, also Cold Reading, um die Begriffe vielleicht mal, es ist gerade schon gefallen, Hot Reading, Cold Reading nochmal kurz zu erklären. Also Hot Reading wäre zum Beispiel im Vorfeld zu recherchieren, zum Beispiel über soziale Medien oder sowas oder übers Internet oder wie auch immer Informationen über die Leute rauszufinden, die da kommen. Und Cold Reading ist dann das, was ja auch gerne so Gedankenleser und sowas machen, dass man dann anhand des Alters, des Aussehens seines Gegenübers Schlüsse ziehen kann, sozusagen jetzt mal simpel ausgedrückt. Ne? Also Informationen zu bekommen durch Verhaltensweisen, durch Interpretationen, durch so dieses. Ne?
Genau, dann gibt es ja diesen Fora-Effekt und Barnum-Statements und all sowas, solche psychologischen Techniken. die sind auch mächtig, die funktionieren. Ich will die überhaupt nicht klein sprechen. Ne? Und viele Medien arbeiten tatsächlich auch damit, noch nicht mal absichtlich.
Ja.
Ich sag mal, Code Reading ist, gehört zu unserer ganz normalen alltäglichen Kommunikation auch dazu. Aber diese hochspezifischen Informationen, die kann ich eben nicht mehr mit Code Reading erklären. Und das ist sozusagen das Wichtigste, was wir aus der Studie ziehen. Und der zweitwichtigste Punkt, obwohl eigentlich ist es sogar der wichtigste, das ist nämlich die Urmotivation der Studie gewesen, nämlich die Wirkung auf die Leute, nämlich Trost. Ne?
Ja.
Das war ja das, was eigentlich auch der Auslöser war, dass wir diese Studie überhaupt ins Leben gerufen haben. Denn wenn man mal erlebt hat, wie tröstlich das sein kann, wenn man da wirklich tolle Botschaften kriegt. Und ich sag mal so, wenn du wirklich Trost erfährst, dann zeigt das auch, wie gut die Botschaften sein müssen. Das kann nicht irgendwas Dahergesprochenes sein, sondern es müssen wirklich hochspezifische Informationen sein, die durchkommen. Und es waren am Ende 81% der Teilnehmer, die gesagt haben, es war sehr tröstlich.
Mhm.
Und weitere 16% haben gesagt, es war ein wenig tröstlich. Ja, wenn das mal zusammenrechnest, 97% Trost, das schaffst du mit der klassischen Trauerbegleitung nicht, das schaffst du mit den Tabletten nicht. Wobei ich jetzt andere Therapien nicht schlecht reden möchte, sondern ich möchte einfach zeigen, wir haben hier nochmal ein weiteres Tool an der Hand. Ne? Also das sollte als Synergie genutzt werden, neben dem klassischen Umgang mit Trauer.
Ja, also wir können auf jeden Fall mal festhalten, und das war auch mit ja einer der Gründe, warum ich mich so intensiv damit beschäftigt habe. Die Ergebnisse dieser Studie sind einfach hochspannend, finde ich unglaublich spannend. Es geht nicht so sehr um Wahrheit oder um Beweise, sondern auch mehr darum, was es mit den Menschen macht. Und am Ende des Tages darf ja auch jeder so seine eigenen Schlüsse dann daraus ziehen.
Ne?
Und da sind wir wieder beim Thema Wahrscheinlichkeiten.
Ja, ich sage auch immer, man soll sich seine Skepsis bewahren, auf jeden Fall. Ich will hier niemanden von irgendetwas überzeugen, sondern ich zeige einfach, was wir gemacht haben. Und jeder muss seine eigenen Schlüsse daraus ziehen.
Ja. Skepsis und Neugier auch einfach, finde ich. Ne? Ich habe hier ganz bewusst in diesem Podcast-Aufzeichnungsraum ein großes Zitat an die Wand gehängt von einem meiner großen Astronomie-Vorbilder. Er lebt auch schon leider lange nicht mehr, von Carl Sagan. Das heißt, somewhere, something incredible is waiting to be known. Also im Grunde genommen, frei übersetzt, irgendwo wartet immer irgendwas Spannendes darauf, entdeckt zu werden. Und das ist, finde ich, eigentlich ja auch Grundmotivation oder sollte Grundmotivation von Wissenschaft sein. Also, dass man auch mal das Undenkbare denkt oder über den Tellerrand hinausguckt und nicht alles als, also wir sind ja noch lange nicht fertig.
Ja, aber da haben die meisten Wissenschaftler große Angst vor. Und weißt du warum?
Ja, Geld, genau. Reputation.
Ganz genau. Also, es gibt einen schönen Vortrag von einem österreichischen Professor, Name fällt mir gerade leider nicht ein. Er sagte: Bitte schaut euch nicht die Arbeiten von jungen Assistenzprofessoren an, sondern lest nur die Arbeiten von Emeritierten, denn die haben nichts mehr zu verlieren.
Die anderen wollen gefallen.
Ja. Und wenn du jetzt irgendwas veröffentlichst, ne, was das Weltbild auf den Kopf stellt, dann läufst du Gefahr, deine eigene Reputation zu verlieren, deinen Job zu verlieren. Du kriegst keine Gelder mehr, dein Institutsleiter kommt und watscht dich ab. Ja, also wirklich revolutionäre Erkenntnisse traut sich heutzutage kein Wissenschaftler mehr zu veröffentlichen, weil die Angst einfach zu groß ist. Ne?
So schade.
Ja.
So schade. Wie gesagt, dafür ist, also finde ich, Wissenschaft eigentlich gedacht. Ich finde im Übrigen, kann ich euch mal einmal ganz kurz zeigen, Oliver hat ein fantastisches Buch geschrieben, Jenseits von Materie. Ist jetzt nicht abgesprochen, ist auch keine Werbung oder so, sondern das ist wirklich ein unglaublich tolles Buch, das die ganze Geschichte auch nochmal erzählt und erklärt. Es kommt, glaube ich, du hast gesagt, im Herbst sogar noch ein neues Buch von dir, ne?
Genau. Da geht es ums Manifestieren, die Kraft der Gedanken. Wie kann ich die Heilung beeinflussen mit meinen Gedanken?
Großes Thema im Übrigen auch bei ME/CFS tatsächlich. Also sei euch ans Herz gelegt. Und warum ich das hier gerade gezeigt habe und der Aufschlag ist, ich finde, du hast da eine ganz tolle Widmung reingeschrieben, die einfach sehr gut zu dem passt, was du gerade gesagt hast. Du schreibst nämlich: Ich widme dieses Buch all den mutigen und ehrenhaften Wissenschaftlern, die sich ohne Angst vor persönlichen Konsequenzen weder von Weltbildern noch von wissenschaftlichen Dogmen leiten lassen. Mhm. Und das ist doch das, finde ich, was Wissenschaft ausmacht oder ausmachen sollte eigentlich, ne?
Eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, oder?
Ja. Open-minded.
Ja.
Ich meine, wo wären wir denn heute, wenn das nicht schon immer so gewesen wäre? Dann würde immer noch die Sonne sich um die Erde drehen und wir würden Hexen verbrennen oder sowas.
Ich glaube, das Bild benutze ich ja sogar in meinem Buch. Ne? Ja. Früher wurden die Leute, die das Weltbild hinterfragt haben, auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
Genau.
Heute verlierst du deinen Job.
Ja, so. Nur wenn du es nicht weißt, ob es in deinem Buch steht.
Ja.
Dann, ja, aber ist ja, ich meine, du beschäftigst dich ja tagtäglich mit anderen Sachen und du hast dich ja eben auch, beschäftigst dich jeden Tag damit, du hast deinen YouTube-Kanal, du kriegst mit Sicherheit auch zwischendurch mal Nachrichten, die nicht so nett sind. Ja. Aber insgesamt, glaube ich, hast du auch schon mal erzählt, auch in deinem beruflichen Umfeld, du bist an einer, glaube ich, Hochschule in Düsseldorf, lehrst du ja als Prof. Wird das alles sehr, ich sag's jetzt mal ein bisschen flapsig, sehr wohlwollend aufgenommen, ne? Du hast, glaube ich, trotzdem ein ganz gutes Umfeld dafür eigentlich, für deine ganze Forschung.
Ja, also man muss ja scharf trennen, das mache ich ja auch. Das eine ist ja meine private Forschung, mein privates Leben, das andere ist mein Berufsleben.
Okay, ja.
Ja, also ist ja nicht so, dass ich das im Namen meiner Hochschule alles tue, sondern es ist ja reine private Forschung, ne, dieses Thema jenseits Medialität. Aber nichtsdestotrotz kriegen die Leute natürlich Wind davon. Ja, also es kommen immer mal auch Studierende zu mir, auch mit meinem Buch, ja, möchten gerne eine Widmung haben. Aber es gibt auch Kollegen. Ja, auch Kollegen, die eigene Nahtoderfahrung hatten, die dann auf mich zukommen. Ja, und selbst mein Chef oder der Chef der FOM kam auf mich zu, weil seine Frau nämlich mein Buch gelesen hatte.
Ach,
und hat ihm gesagt, hör mal hier, der arbeitet doch für dich, dann triff dich doch mal mit dem. Ne? Mhm. Und als der angerufen hatte, da hatte ich nämlich erstmal große Angst gehabt, weil er sagte, kommen Sie mal in mein Büro, ich möchte mit Ihnen über Ihr Buch sprechen.
Ja, okay.
Und da habe ich, oh ja, mal gucken, was jetzt kommt. Ne? Aber er war sehr wohlwollend und er hatte eigentlich vielmehr so dieses Potenzial gesehen, was wir auch gerade angesprochen haben, nämlich den Mut zu haben, ich sag mal, dem Mainstream entgegenzustehen, aufzustehen und eigene neue Ideen auch zu veröffentlichen. Ne? Also das hat ihm wohl sehr gut gefallen. Ist wohl eine Qualität, die heutzutage nicht mehr allzu viele Wissenschaftler mitbringen, die dann wirklich im Mainstream mitschwimmen. Ne?
Wollte gerade sagen, toll, dass es das gibt. Und du hast quasi schon das nächste Stichwort in den Raum geworfen, eben, was ich unfassbar spannend finde, was wir zumindest mal kurz anreißen müssen, beziehungsweise ich gerne möchte. Nahtoderfahrung, auch so ein Thema, wo man sagt, Skepsis, ja, ist berechtigt, aber mittlerweile gibt es ja auch, es gibt in den USA, glaube ich, diese unglaublich gigantische Datenbank mit mehreren 10.000 festgehaltenen, protokollierten Nahtoderfahrungen und Fällen irgendwie, wo man natürlich keine evidenzbasierte oder keinen Versuchsaufbau machen kann und sagen kann, das ist wie in der klassischen Wissenschaft, wie jetzt bei einem physikalischen Experiment oder so, das ist reproduzierbar. Das ist in dem Fall schwierig, das zu reproduzieren. Aber da geht es auch um hochspezifische Informationen und da gibt es doch auch in der Wissenschaft irgendwann einen Punkt, wo man sagt, wir gehen nach Wahrscheinlichkeiten und auch wenn das alles anekdotisch ist, was da vorgetragen und festgehalten wird, ist es doch so signifikant, dass die Wahrscheinlichkeit zumindest recht hoch ist, dass es so ist, oder?
Genau, also selbst wenn es alles anekdotische Berichte sind, ja, wenn du da jetzt große Fallzahlen hast und immer wiederkehrende Muster, dann ist es ja nur logisch, daraus abzuleiten. Offensichtlich ist das nicht erfunden. Mhm. Ja, und wie du schon richtig beschrieben hast, die Fallzahlen sind mittlerweile riesig groß. Und man muss auch sagen, dass sich das Blatt ein wenig gewendet hat zum Thema Nahtoderfahrung. Also ich habe gemerkt, dass gerade so in den letzten 10, vielleicht 20 Jahren die Gesellschaft sich da für dieses Thema sehr geöffnet hat. Ne? Das fing ja so in den 70er Jahren an, dieses Thema mit Raymond Moody vor allen Dingen und Professor Dr. Bruce Grayson, die da so die ersten Schritte gemacht haben.
Stimmt, ja.
Und da gibt's auch, vielleicht darf ich das kurz erzählen, eine interessante Geschichte, die nämlich auch diese Jenseitskontakte mit der Nahtoderfahrung schön verknüpft. Das ist nämlich eine Geschichte, die Dr. Bruce Grayson sehr gerne erzählt, von dem 9-jährigen Eddie. Der Eddie hatte nämlich eine Hirnhautentzündung und lag quasi hoch im Fieber und im Sterben im Krankenhaus. Und es sah nicht gut aus für ihn. Und seine Eltern haben die ganze Nacht bei ihm gesessen, aufgepasst. Und irgendwann mal so um 3 Uhr nachts kam er wieder zu Bewusstsein, hat es quasi überstanden. Und dann erzählte er, Mama, Papa, ich war an einem wundervollen Ort und ihr glaubt nicht, wen ich getroffen habe. Ich habe Tante Rosa getroffen. Tante Rosa war schon vor vielen Jahren verstorben und ihren Onkel, der verstorben war. Und ich habe meine Schwester getroffen. Und die Eltern haben so ein bisschen verdutzt geguckt, weil die Schwester sollte eigentlich noch leben und irgendwo in der Nachbarstadt studieren.
Ja.
Und dann sind sie mit einem mulmigen Gefühl nach Hause gefahren und haben tatsächlich am nächsten Morgen einen Anruf bekommen von der Universität, von dem College. Ja, wir müssen Ihnen mitteilen, Ihre Tochter ist heute Nacht um 12 Uhr beim Autounfall ums Leben gekommen.
Nein.
Das heißt, der Eddie hat in seiner Nahtoderfahrung um 3 Uhr nachts mit seiner bereits um 12 Uhr verstorbenen Schwester kommuniziert. Und sie hat ihm dann irgendwie gesagt, Eddie, geh nach Hause, sag Mama und Papa, dass ich sie liebe. Du darfst zurück, ich kann aber leider nicht mit. Und das finde ich zeigt so eine wunderbare Schnittstelle zwischen diesen Jenseitskontakten und den Nahtoderfahrungen. Denn woher soll Eddie das gewusst haben?
Mhm. Mal abgesehen davon, dass es sehr berührend ist, wie ich finde, dass es...
Ja. Aber weißt du, diese Nahtoderfahrungen, die haben, wo wir da gerade auch schon drüber gesprochen haben, in den letzten Jahren wirklich eine recht große Akzeptanz bekommen in unserer Gesellschaft, weil auch viele Ärzte, zum Beispiel auch Dr. Pim van Lommel, arbeitet, aber auch viele andere Ärzte damit zu tun haben. Und das sind ja durchaus sehr glaubwürdige Menschen. Ja, also Leute, die aus der Wissenschaft kommen, erzählen davon, untersuchen das. Und ich hoffe, dass es bei den Jenseitskontakten nach und nach auch so sein wird. Aber so weit sind wir im Moment noch nicht.
Hm. Naja, vielleicht gibst du ja Anstöße, Impulse, die einfach Menschen auch nochmal motivieren, sich anders damit zu beschäftigen oder vielleicht auch Leute, die im universitären Bereich sich damit einfach nochmal beschäftigen wollen. Und ja, wie du gerade schon gesagt hast, bei Nahtoderfahrungen, es gibt ja so unfassbare Geschichten. Ich glaube, das ist ja was auch schon fast jeder zumindest mal gehört hat, ne? Dass irgendjemand auf dem OP-Tisch für tot erklärt wurde und dann über dem Raum schwebte und dann irgendwas gesehen hat, was er gar nicht sehen konnte. Das gibt's ja teilweise sogar mit blinden Menschen oder so, die verstorben sind, die dann auf einmal Details beschreiben konnten, die sie physiologisch gar nicht hätten wahrnehmen können und so.
Ja.
Das ist schon beeindruckend. Also da könnt ihr euch auch mal ein bisschen schlau lesen, wenn ihr möchtet. Einfach ein bisschen googeln, auch mit den Namen, die Oliver gerade erwähnt hat, die da teilweise federführend sind. Gibt's auch bei YouTube, auch auf deinem Kanal im Übrigen, auch mehrere Videos, die du dann übersetzt und darauf reagiert hast.
Mhm.
Da könnten wir uns auch stundenlang drüber unterhalten. Hast du nach allem, was du jetzt erlebt und gespürt hast, eigentlich kenne ich die Antwort auf die Frage schon, aber es interessiert mich trotzdem. Hast du Angst vor dem Tod?
Nein. Absolut nicht. Ganz im Gegenteil. Ich habe eine Sehnsucht. Das ist vielleicht komisch, ne?
Ja.
Komisch, ne?
Ja.
Aber das sagen auch ganz, ganz viele, die eine Nahtoderfahrung hatten. Es gibt viele, die kommen zurück und sind traurig. Die sagen, warum musste ich zurück? Und ein bisschen so geht es mir auch so, weil ich durfte hineingucken.
Hm.
Ich habe ja auch in diesen Meditationen, die ich seitdem regelmäßig mache, immer wieder Kontakt und auch Lichtwahrnehmungen und weitere Visualisierungen, also Dinge, die ich vor dem inneren Auge sehe und immer wieder dieses Gefühl dieser unendlichen Liebe und es zieht mich dahin und ich weiß, was mich erwartet. Ich weiß, was mich erwartet, wenn ich jetzt hier diesen physischen Körper verlasse und das ist so wunderschön. Das heißt nicht, dass ich jetzt selbstmordgefährdet bin und nicht dieses Leben leben möchte, überhaupt nicht, aber ich gehe recht entspannt mit der Situation um.
Was für ein Geschenk.
Ja, man muss die Herausforderungen, die hier einen erwarten, in diesem menschlichen Leben tatsächlich meistern mit den menschlichen Möglichkeiten, weil nur so kann die Seele auch wachsen.
Genau, das ist, glaube ich, so die Grundansicht auch der Spiritualität und teilweise auch der Esoterik. Aber zwei Fragen dann dazu, wenn das so ist. Könnte da nicht theoretisch auch in einem Seelenplan stehen, dass man sich das Leben nimmt? Und was wäre dann mit freiem Willen? Gibt es sowas wie freien Willen denn dann überhaupt?
Ja, ich beschreibe das immer so, dass es einen festen Grundplan gibt.
Mhm.
Also es gibt gewisse Stationen im Leben, die sind unumgänglich. Aber du hast auch Spielraum.
Okay.
Ja, das heißt, den Spielraum, den kannst du mit deinem freien Willen nutzen. Aber wenn du zum Beispiel abgesprochen hast, meinetwegen ein Mord, ja, dass das Opfer und Täter sich vorher abgesprochen haben, dann ist das zum Beispiel auch nichts, was dir karmisch angelastet wird, wenn du Mörder bist.
Aha, also gibt keine Minuspunkte.
Das gibt dann keine Minuspunkte, aber wenn das jetzt deinem freien Willen entspringt, dass du, weiß ich nicht, vielleicht irgendein Tier quälst oder einen Menschen schlägst oder quälst, du das aber nicht hättest machen müssen, dann ist es etwas, was dir karmisch angelastet wird. Das ist zumindest meine Interpretation, die aber durchaus auch von vielen anderen ähnlich gesehen oder auch bestätigt wird. Also das ist natürlich diskussionswürdig, zweifelsohne, aber das ist so meine Philosophie, damit umzugehen. Also ich habe einen freien Willen, aber gewisse Dinge gibt's, da führt einfach kein Weg dran vorbei.
Wie unterscheide ich das? Also gibt es eine Möglichkeit dann zu sagen, das ist mein freier Wille und das war jetzt, also ich meine, im Idealfall benehme ich mich mal in meiner Zeit auf Erden, sage ich jetzt einfach mal grundsätzlich, aber wenn du jetzt das Beispiel, dieses extreme Beispiel mit dem Mörder gerade schon gebracht hast, woher weiß ich denn, ob das jetzt zum Teil meines freien Willens oder zum Teil meines Seelenplans?
Ja, ist eine gute Frage. Also vielleicht eine Geschichte aus unserem eigenen Leben. Wir versuchen schon seit mehreren Jahren auszuwandern nach Irland.
Ja, wunderschön. Und
wir haben wirklich alles versucht. Ja, wir haben die Makler dort kontaktiert, die Leute, die dort wohnen. Wir haben Englischunterricht für unsere Tochter organisiert. Ja. Aber alles ging schief. Ja, also die Tochter hat keinen Spaß am Englisch lernen, egal welchen Makler wir gefragt haben. Es ging immer in die Hose. Also egal, was wir probiert haben, es waren immer nur Hürden da. Und ich glaube, wenn man Dinge versucht, also mit dem freien Willen Dinge versucht, aber immer wieder scheitert und scheitert und scheitert, dann gibt es da zwei Möglichkeiten. Entweder es gehört nicht zu deinem Lebensplan oder es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Und ich sage immer, solange noch ja, so eine Begeisterung in dir schlummert, du nicht loslassen kannst, ja, also du vielleicht, ja, ich will aber immer noch nach Irland irgendwie, auch wenn alles schief geht, dann würde ich sagen, dann hab Geduld, dann ist es vielleicht etwas, was zu einem späteren Zeitpunkt kommt. Aber wenn irgendwann mal vielleicht der Frust zu groß geworden ist, öffnen sich auch andere Türen, wo du neue Perspektiven und neue Begeisterungen findest, ne?
Ich bin, was mich egoistisch betrifft, sehr froh, dass das mit dem Auswandern nach Irland noch nicht geklappt hat, weil das dann eine deutlich höhere Hürde gewesen wäre, dich hier ins Bett zu legen. Nichtsdestoweniger weiß ich das unglaublich zu schätzen, dass du das auf dich genommen hast, in Anführungsstrichen, weil das darf auch mal einmal kurz erwähnt sein. Du hast es gesagt, du kommst aus Essen, du lehrst in Düsseldorf. Oliver hat sich extra 3 Tage mit seiner Family an der Ostsee jetzt gegönnt in Grömitz, um dann hier vorbeizugucken, ja, und sich zu mir ins Bett sehr zu gern. Legen. Vielen Dank dafür. Ganz liebe Grüße auch an deine Familie, dass ich dich ausleihen durfte für die Stunden jetzt. Ich habe auch schon gesagt, es ist wirklich undankbar. Ne? Wir hatten jetzt monatelang keinen Regen und Sonne und ausgerechnet die Tage, die ihr hier seid, ist das Wetter jetzt gerade so Schietwetter. Aber nirgends ist der Himmel so schön grau wie hier in Schleswig-Holstein.
Ja, genau.
Genau. Und ich stelle schon fest, wir könnten wahrscheinlich stundenlang weiterreden über diese Themen. Vielleicht gibt es ja auch mal einen zweiten Teil. Je nachdem auch. Du hast ja selber schon gesagt, du hast noch Bücher in Planung.
Genau, und sind schon in Arbeit.
Genau. Je nachdem, wie sich auch diese Themen weiterentwickeln. Und wir tauschen jetzt noch was. Du hast eben schon, ich bin natürlich jetzt wahnsinnig neugierig gerade, du hast gesagt, du hast ein Gedicht mitgebracht für meinen Nachttisch.
Ja, genau. Soll ich dir das mal vorlesen?
Ja, bitte gerne.
Und deinen Zuhörern und
so. Ja, natürlich, ja, bitte. Wir brennen schon darauf.
So, ich kann es nicht auswendig, ich muss es ablesen.
Du hast es vor allem, ich glaube, du hast es gerade gesagt, du hast es selbst verfasst?
Ja.
Okay, allein das ist ja schon mal eine große Ehre.
Ja, das ist ja im Prinzip auch gestartet, nachdem ich dieses spirituelle Erweckungserlebnis hatte. Und ich habe viele der Gefühle, die in mir schlummerten, dann auch in Form von Gedichten ausgedrückt. Die befinden sich ja da auch in meinem Buch, was du da vorhin gezeigt hast, teilweise. Und das ist immer noch in irgendeiner Form in mir drin. Und ab und zu, wenn mir nach ist, schreibe ich Gedichte und so habe ich dir jetzt hier auch eins mitgebracht, das dann auch Teil in meinem neuen Buch ist.
Ich bin gespannt. Ja?
Und ich finde, das passt sehr gut zu dir, aber auch jetzt gut zu mir und zu unserem Schicksal.
Ja, ich bin gespannt.
Mutige Seele, bevor mein starkes Herz eins schlug, bevor ich Atem nahm im Flug, da plante ich in lichter Höhe mein Leben voller Glück und Weh. Ich sah ein Leben rau und klar, mit Freude hell, mit Schmerz so wahr. Ich sah die Liebe, sah den Hass, die leere Nacht, das grüne Gras. Dies wähle ich, sprach ich ohne Zwang, mein Schicksal voller Tatendrang. Der Wahnsinn, was ich mich da trau, doch Stärke wächst aus eigener Schau. Und als ich fiel in Fleisch und Blut, vergaß ich alles, doch nicht Mut. Denn jede Wunde, jeder Stein, soll Lehrer mir und Führer sein.
Wirklich, wirklich toll. Also erstmal und zweitens, mal abgesehen davon, dass ich es unglaublich bewundere, wenn man seine Gefühle und Worte, seine Gefühle und Gedanken so in Worte hüllen und fassen kann, beschreibt das doch eigentlich genau alles das, worüber wir gerade gesprochen haben.
Ja.
Das ist ein toller Abschluss, tolle Zusammenfassung. Ich danke dir von Herzen. Das ist eine große Ehre. Also ich meine, wann schreibt schon mal jemand ein Gedicht für einen? Das ist ganz toll. Zeigt im Übrigen auch, um das mal noch mit einzuwerfen, dass das Liebe ja in ganz vielen verschiedenen Formen existieren kann. Und das werde ich mir auf jeden Fall einrahmen und aufhängen.
Ja,
und im Herzen tragen. Das ist ganz toll. Vielen Dank dafür. Ich habe auch noch etwas für dich. Jeder Gast bekommt ja hier ein Gastgeschenk. Und ich habe, weil ich ja nicht so auf Präsentkörbe stehe und das auch immer schwer zu transportieren ist, mir etwas ausgesucht für alle meine Gäste, die schon regelmäßig zugucken und zuhören, kennen das jetzt schon. Aber für mich ist es immer wieder ein besonderer Moment. Ich hatte ja schon erwähnt, ich bin großer Hobbyastronom und finde das Universum einfach wahnsinnig faszinierend und toll. Und deswegen bekommt jeder Gast, der bei mir hier im Bett lag, einen Meteoriten. Einen echten geschenkt.
Einen echten Meteoriten.
Ja. Wahnsinn. 4,5 Milliarden Jahre alt. Aus dem Asteroidengürtel. Das heißt, der ist schon ein bisschen länger unterwegs in seiner Physis als wir, wahrscheinlich zumindest. Und ich erzähle das einfach sehr, sehr gern mit dazu, weil immer, wenn ich mal Momente habe, in denen ich einfach weder vor noch zurück weiß, erdet mich das im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes und macht mir immer wieder bewusst, von was Großem wir da eigentlich Teil sind und wie toll das einfach alles ist. Und dann auch die Forschung, die du jetzt betreibst, trägt dann auch noch ihren Teil dazu bei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es euch jetzt heute geht nach dieser Folge, aber ich bin im wahrsten Sinne des Wortes gerade sehr, sehr beseelt.
Ja, ja, das freut mich. Das ist toll. Ziel erreicht. Ja? Ja. Also ich freue mich sehr darüber. Das ist ein tolles Geschenk.
Sehr gerne.
Ich bin auch ein Hobbyastronom. Ja? Also ich bin auch sehr fasziniert von dem Weltall und allem, was da draußen ist. Ne? Ja. Und vor allen Dingen auch dieser Gedanke, wie alles so entstanden ist, dass wir letztendlich so aus Sonnenexplosionen im Prinzip bestehen. Und allein der Gedanke, dass das, was ich jetzt hier berühre, irgendwann einmal bei einer Sonnenexplosion entstanden ist, finde ich einfach faszinierend.
Ne? Das ist unglaublich. Sollen wir mit was ganz Kitschigem aufhören?
Ja?
Das, was du gerade gesagt hast, kitschig formuliert, ist, wir bestehen alle aus Sternenstaub.
Ja, ganz genau.
Aber so ist es. Ja, das kann man jetzt finden, wie man möchte. So. Ja. Das ist die Wahrheit. Professor Dr. Oliver Lazar. Vielen Dank, dass du da warst, mein Lieber. Es war mir eine ganz, ganz große Freude. Ich habe mich unfassbar lange auf dieses Gespräch mit dir gefreut. Mir war völlig klar, dass wir würden 3-4 Tage reden können, wenn man uns lassen würde. Deswegen behalten wir das mal im Hinterkopf, dass wir vielleicht einfach noch eine Folge machen. Und ansonsten wünsche ich dir einfach erstmal alles Liebe, alles Gute weiterhin. Viel Gesundheit. Ich freue mich, dass du vor allem auch wieder gesund bist.
Ja.
Du hast ja da auch echt eine harte Zeit hinter dir gehabt. Ich freue mich wahnsinnig, dass du das durchgestanden hast und freue mich auf alles, was von dir noch kommt.
Ja. Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Und ich wünsche dir natürlich auch viel, viel Gesundheit.
Dankeschön.
Gerade wenn man es eben nicht mehr hat, weiß man, wie wertvoll das Ganze ist. Und es war sehr schön bei dir. Ich komme sehr gerne wieder.
Das freut mich. Das ist am Ende das Allerwichtigste. Ja, und euch auch vielen Dank fürs Zugucken, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid meiner Einladung gefolgt und habt euch hingesetzt und hingestellt, vielleicht auch gelegt, wer weiß, und habt gespannt gelauscht und nehmt für euch auch vielleicht was daraus mit. Es gibt, wie gesagt, ganz viel Spannendes dazu auch zu googeln. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass ihr gesund bleibt, dass es euch Spaß gemacht habt. Wenn ihr mögt, gerne den Kanal abonnieren, gerne ein Like da lassen und dann freue ich mich schon auf die nächste Folge mit uns und mit euch. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.